Er hat gebetet für mich, freundlicherweise, dass der Herr mir Kraft und Ausdauer gebe. Ich weiß nicht, wer mehr Ausdauer brauchen wird, ihr oder ich, bis wir mit diesen, wie viel sind es, 25 oder wie viele Einheiten durch sind. Ja, das Thema, die Glaubwürdigkeit der Bibel, Teil 2. Ihr habt hier dieses Faltblatt vor euch, oder ist mehr als ein Faltblatt, aber ihr wisst, was ich meine. Und dort ist aufgelistet in einzelnen Punkten, oder die einzelnen Punkte sind aufgelistet des Themas, das wir behandeln. Und ihr seht an diesem Thema, wir beginnen tatsächlich mit der Grundlage, die Grundlage der Schrift. Aber dann ein großer Teil eben unserer Stunden zusammen, der wird die Frage stellen nach dem zweiten Punkt, die Denkvoraussetzungen der Kritik an der Bibel, wie es denn überhaupt möglich war, dass in der Christenheit, dass es heute so aussieht in der Christenheit und auch in der offiziellen, in der Schultheologie, sei es die evangelische, sei es die katholische Schultheologie, sich schon lange so verhält, dass die Bibel nicht mehr für Gottes Wort gilt. Wie war das möglich, dass es so weit kam? Und es kam eben nicht dazu, weil man gründlich nachgedacht hatte, weil man die Schrift ausgelegt hatte oder weil man etwa Handschriften gefunden hätte, die dem widersprechen, was wir in der Bibel haben. Nichts derlei, sondern es waren Denkvoraussetzungen, die dazu führten. Denkvoraussetzungen der Kritik an der Bibel. Und das werden wir dann miteinander durchgehen. Da haben wir einiges vor uns. Ich hoffe, ihr erschreckt nicht, wenn ihr das seht. Aber wer Glaubwürdigkeit der Bibel 1 gehört hat, der hat die Grundlagen, ich hoffe, präsent. Und ich hoffe, dass das euch immer wieder bewegt. Die Wahrheit des inspirierten Wortes Gottes, die Verbalinspiration, die vollständige Inspiration, die Bibel als Ganze und in all ihren Teilen, Irrtumslosigkeit der Schrift, all das. Ja. Dann ist hier ein vierter Punkt, nein, der dritte Punkt, der beschreibt dann, wie die Philosophie in die Kirche eindrang. Und ich habe das so überschrieben, die Philosophie wird Herrin der Theologie. Ich werde das noch erklären, warum ich das so formuliert habe. Und dann einige Namen. Wir lernen einige Personen kennen, die am Anfang der Bibelkritik standen und dann diese für Jahrhunderte bis heute beeinflusst haben. Und dann der vierte Punkt, die Bibel und Archäologie. Hatte das in Glaubwürdigkeit 1 nicht gehabt?
Doch nur kurz.
Nur kurz, ja, eben doch ein wenig. Darum frage ich, mal sehen, wie viel wir davon behandeln, diesen vierten Punkt. Und dann fünftens eine sehr wichtige Frage, eine Frage, mit der sehr viele Schwierigkeiten haben, auch wenn sie glauben, die Bibel ist von Gott inspiriert, ganz in allen Teilen. Aber doch die Entstehung und Überlieferung des Alten Testaments. Wie können wir ein klares Verständnis dafür bekommen, wie der Kanon entstand? Der alttestamentliche Kanon und nachher der neutestamentliche Kanon. Das ist dann sechstens Entstehung und Überlieferung des Neuen Testaments. Und dann eine sehr viel diskutierte Frage, und das sind Denkschulen auch unter den Bibelgläubigen, unter den konservativen, rechtgläubigen Christen, Diskussionen über den rechten Text, welches denn der authentische, der rechte griechische Grundtext sei. Und darum müssen wir uns auch damit befassen. Das kommt siebtens und achtens dann ein Schlusswort. Wir wollen ja all das, was wir lernen, wollen das anwenden. Das heißt, leben, wenn wir davon überzeugt sind, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel glaubwürdig ist, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist, dann werden wir unser Leben entsprechend einrichten, entsprechend leben. Für dieses Wort leben, für die Verbreitung dieses Wortes, für die Wahrheit dieses Wortes leben, arbeiten, dienen, solange wir hier auf der Erde sind. Gut, das haben wir vor uns. Wir beginnen also erstens die Bibelhaltung vor der Reformation. Wir wollen zuerst uns an die Grundlagen erinnern und auf dann im Licht dessen, was wir an Grundlegendem festhalten, dann im Licht dessen dann zum nächsten Fortschreiten zur Kritik an der Bibel. Vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob jemand dieses Seminar gehört hat, Wolfgang Nestvogel. Da ist euch wohl den meisten bekannt. Und das war ein EBTC-Seminar, vielleicht vor 2012. Und dieses Seminar hatte den Titel Vom Schriftprinzip zur Schriftkritik. Und dort behandelt er auch einige dieser Denkvoraussetzungen zur Bibelkritik. Und weil er ja Theologe ist, hatte natürlich viel mehr dann gesprochen von der Entwicklung innerhalb der evangelischen Theologie. Das werde ich nur in einigen Schwerpunkten streifen. Ja, aber das ist eben die große Frage. Wie kam es vom reformatorischen Verständnis der Schrift zur Bibelkritik? Wir beginnen also darum, damit, dass wir uns in Erinnerung rufen, was war denn die Bibelhaltung der Reformatoren? Die Bibelhaltung, also von der Reformation an. Ja, vor der Reformation, wie sie war vor der Reformation und nachher, wie sie in der Reformation wieder hervorgeholt wurde. Ja, die Christenheit hat seit den Tagen der Apostel nie daran gezweifelt, dass die Bibel, so wie sie uns gegeben ist, Gottes Wort ist. Nie daran gezweifelt. Bemerkenswerterweise hat man in den ersten paar Jahrhunderten, also in der alten Kirche, so nennen wir ja die Kirche zur Zeit der Antike, also die alte Kirche, die Zeit, wie sie bestand, wie sie anfing, vom Pfingsten an und dann sich im Römischen Reich ausdehnte, die alte Kirche, die Kirche während der Zeit der Antike. Und die alte Kirche hat über vieles gestritten, über verschiedene Lehrfragen. Alles da waren, was kommt euch in den Sinn?
Christologie?
Ja, die Lehre vom Christus Gottes. Andere Fragen? Und jetzt genauer gesagt über die Christologie, worüber hat man alles gestritten?
Die Gottheit Jesu.
Die Gottheit Christi, ja, ein ganz großer Streitpunkt. War er Gott oder nur Gott ähnlich? Weitere Frage zur Christologie, die heftig diskutiert, debattiert wurde.
Zwei Naturen.
Die zwei Naturen. Seine menschliche Natur, seine göttliche Natur, wie die sich zueinander verhalten. Weitere Streitpunkte.
Auferstehung?
Nein. Aber die mit der Gottheit Christi, dann auch die Lehre davon, dass der eine Gott eine Mehrheit ist, eine Mehrzahl in sich, also die trinitarischen Dispute. Und dann gegen Ende der Antike, also jemand, der schon in der Spätantike lebte, an dem wurde dieser Kampf besonders deutlich. Die Frage nach Gnade oder Werken. Gnade oder Werke zur Errettung. Welcher Name muss man da nennen? Antike, Spätantike, 5. Jahrhundert. Augustin. Augustin und Pelagius. Also über all diese Dinge wurde gestritten. Aber über eine Sache wurde nie gestritten. Da bestand in all diesen verschiedenen Ansichten, darin war man sich immer einig in der alten Kirche, dass die Bibel Gottes Wort ist. Man hatte Kämpfe darüber, was die Bibel lehrt, Aber man hat nie darüber gekämpft oder in Frage gestellt, was die Bibel ist. Nämlich eben Gottes Wort. Und das blieb auch so durch das ganze Mittelalter hindurch, auch während der sogenannten dunklen Jahrhunderte, dunkel in der Kirche, nicht so dunkel in der Welt, aber das ist ein anderes Thema. Auch während der Herrschaft der katholischen Kirche und wo das Papsttum immer mehr herrschte und das Evangelium immer mehr durch Sakramente, durch Glaube an die Heiligen, Glaube an Reliquien und all solche Dinge immer mehr zugedeckt wurde. Auch in jenen Jahrhunderten hat man nie daran gezweifelt, die Bibel ist Gottes Wort. Man hat die Bibel nicht gelehrt, aber dass sie Gottes Wort ist, davon war jeder überzeugt. Auch die Theologen des Mittelalters. Und die Reformation hat also nichts Neues in die Welt gebracht, sondern die Reformation hat lediglich die Konsequenzen dann daraus gezogen. Also wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann muss sie auch diesen Stellenwert haben. Dann muss sie auch das eine Licht sein, das die Kirche leitet. Und so hat die Reformation wiederentdeckt, was die christliche Kirche von Anfang an immer geglaubt hat. Und wieder ins Zentrum gerückt, was im Ersten und im Zweiten und dann immer weniger Mitte des ganzen Glaubenslebens der Kirche war. Nämlich das Wort Gottes. Und so wurde, und man nannte auch die evangelische oder die protestantischen Kirchen, man nannte sie die Kirche des Wortes. Aber schon im 18. Jahrhundert begann schleichend, bei den Philosophen zuerst, aber unter den Theologen erst ab dem 18. Jahrhundert, begann ein schleichender Prozess, bei dem die Bibel nicht wie im Katholizismus an den Rand gedrängt wurde. Der Katholizismus hat bis ins 20. Jahrhundert hinein diese Bibelkritik nicht übernommen, jetzt inzwischen auch. Im Katholizismus wurde die Bibel an den Rand gedrängt, also wurde wirkungslos gemacht. Aber im Protestantismus hat man die Bibel selbst angegriffen, in Frage gestellt. Und das begann eben mit einigen Denkern und Dichtern, die zuerst gar nicht an die Kirche dachten, aber die Theologen sind dann diesen Denkern und Dichtern gefolgt. Und so hat eine Philosophie, die nicht von Gott her denkt, sondern von Menschen her denkt, hat dann ihren Einfluss gewonnen in die Theologie und bald die Theologie beherrscht. So wie das heute in der Schultheologie noch immer der Fall ist. Ja, und man muss das so sagen, dass die Bibelkritik, also dass man nicht mehr glaubte, dass die Bibel Gottes Wort ist, das ist die größtdenkbare Katastrophe, die die christliche Kirche befallen hat. Denn damit ist alles zerschlagen, alles zerstört, hört aller Glaube auf. Und darum müssen wir wissen, was wir an der Bibel haben und entsprechend sie, ihre Wahrheit, ihre Glaubwürdigkeit verinnerlichen, sie leben und auch vertreten. Also das Schriftprinzip, die große reformatorische Entdeckung oder Wiederentdeckung. Man hat nichts Neues erfunden, man hat entdeckt, was jahrhundertelang zugeschüttet war. Nun, ihr erinnert euch, 1917, ein Jubiläum wurde da gefeiert. Einige waren vielleicht dabei, wir hatten auch eine Jubiläumskonferenz. Was war das für ein Jubiläum?
2017.
Ja, ja, 2000 natürlich, danke. 500 Jahre Reformation. Jawohl, 500 Jahre Reformation, danke. Ja, und warum tut man so etwas? Warum haben wir eine solche Konferenz gehalten? Nun, die ganze Christenheit, die protestantische hat das gefeiert, die katholische hat es auch gewürdigt und so weiter. Aber uns ging es um das, was mit der Reformation wieder dem Volk Gottes bewusst wurde und dem Volk Gottes neu geschenkt wurde, das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. Und wenn wir das nicht mehr, wenn wir alles vergessen, was Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, dann wird der nächste Schritt auch der sein, dass er auch unsere Beziehung, unser Vertrauen auf den lebendigen, den ewigen, den allein wahren Gott, dass dieses Vertrauen immer weniger wird und Gott selbst auch bei uns immer mehr an den Rand gedrängt wird. Die frühe Geschichte des Volkes Israel beantwortet die Frage, warum wir an solche Dinge von Zeit zu Zeit wieder nachdenken. Und das tun wir in diesem Seminar. Wir denken darüber nach, was geschah mit der Reformation. Wir denken darüber nach, wie konnte das alles verloren gehen. Wir müssen lernen aus der Geschichte des Volkes Gottes. Wir lesen dazu Richter Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Richter Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Da steht: Und Josua entließ das Volk, und die Kinder Israel gingen hin, ein jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente Jahweh alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua verlängerten, die das große Werk Jahwes gesehen, das er für Israel getan hatte. Und Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jahwes, starb, 110 Jahre alt, und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils zu Timnat-Cheres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und auch das ganze selbige Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Und ein anderes Geschlecht kam auf nach ihnen, das Jahweh nicht kannte, und auch nicht das Werk, welches er für Israel getan hatte. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen Jahwehs, und dienten den Baalim. Also wir sehen, solange man die das Werk des Herrn noch kannten, die Zeitgenossen des Josua und die auch länger als sie erlebten, solange das noch gegenwärtig war, die Erinnerung an die großen Taten Gottes, wer er ist und was er gewirkt hat, blieb Israel an seinem Gott hangen. Aber als man die das nachher nicht mehr wussten, also man hat nicht dafür gesorgt, dass es im Gedächtnis blieb, und das steht in diesem letzten Satz, den wir aus diesem Abschnitt lasen, von diesem anderen Geschlecht, das Jahweh nicht kannte, auch nicht das Werk, welches er für Israel getan hatte, und die Kinder Israel taten Böses. Und dann verfielen sie den Göttern der Heiden. Und genau das ist mit der Kirche Christi geschehen. Sie dient jetzt allen heidnischen Göttern, dem Rationalismus, dem Empirismus, den verschiedenen Philosophen und allen Denkströmungen, die die gegenwärtige Zeit regiert. Also darum ein Blick jetzt zurück zu dem, was mit der Reformation geschah. Die große Wiederentdeckung der Reformation. Der Thesenanschlag 1917. Und zu Recht setzt man da den Anfang, denn damit wurde diese Bewegung erst ausgelöst. Und dieser Thesenanschlag, das waren 95 Thesen aufgeschrieben, und aufgehängt, öffentlich aufgehängt, nämlich da, wo die entsprechenden Leute das auch sehen konnten. Und ein Aufruf zu einer öffentlichen Disputation. Diese 95 Thesen waren geschrieben von einem Professor der Theologie, von einem gewissen Martinus Lutherus. Lateinisch verfasst, denn es war gedacht als eine Grundlage einer Disputation mit Berufskollegen, Theologen. Und da wurde lateinisch disputiert. Und das, was so, wir könnten sagen, unschuldig angefangen hatte, wurde zu einem Funken, der einen Brand entfachte und bald brannte das ganze Deutsche Reich. Und schließlich wurde die ganze damalige Kirche in ihren Grundfesten erschüttert. Durch das, was Luther in diesen Thesen schrieb. Es wurde dann sehr schnell ins Deutsche übersetzt. Und das erklärt, warum sich der Inhalt dieser Thesen so schnell ausbreiteten. Dann haben alle, die lesen konnten, die haben danach gegriffen, wollten das lesen. Auf Deutsch, in ihrer Sprache. Das war 1917. Dann das Jahr 1520. Dieser ganze Lärm um Luther nötigte die Kirche zu reagieren. Ja, wie sollen wir jetzt hierauf antworten? Wir können da nicht passiv zuschauen. Die Kirche muss ja bestimmen, alles in die von der Kirche gewünschten Bahnen lenken und was aus dieser Bahn ausschert, entweder zurückzwingen, zurücknötigen oder zurücklocken oder sonst wegtun. Und so versuchte die Kirche durch Drohungen Luther in die Schranken zu weisen. Drohungen. 1520 kam es zu einer Bannandrohungsbulle. Es war noch nicht die Bannbulle, also der Ausschluss aus der Kirche, sondern es war eine Bannandrohung. Also noch nicht der Kirchenbann, nur eine Androhung. Aber diese Drohung, diese nötigte Luther umso mehr, seine bis 1520 verschiedene Thesen, die er in Schriften inzwischen verbreitet hatte, nicht nur diese 95, all diese Dinge gründlicher zu untersuchen, sich damit auseinanderzusetzen. Und so entstanden als Ergebnis von diesem Druck von außen die drei vielleicht bekanntesten reformatorischen Schriften von Luther. Ihr habt diese Titel sicher auch schon gehört. Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Die babylonische Gefangenschaft, das war, damit meint er die ganze Zeit, wo die Kirche in der Gefangenschaft des Bischofs von Rom lebte. Also die ganze Zeit, wo der Papst, das Papsttum, die ganze Christenheit beherrschte. Die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Dann an den christlichen Adel deutscher Nation und drittens von der Freiheit eines Christenmenschen. Also wir können jetzt nicht auf die eingehen. Und die waren es eben, diese Schriften, also die im Deutsch geschrieben wurden und die im ganzen Deutschen Reich gelesen wurden, dann auch in andere Sprachen übersetzt wurden. Und so, weil Luther die Bannandrohungsbulle dann verbrannte, am 10. Dezember 1520, er verbrannte sie öffentlich, als Professor mit seinen Studenten vor den Toren von Wittenberg, wo er als Professor diente, verbrannte sie und darauf verhängte der Papst den Bann über den Ketzer Martin Luther. Nun, das nötigte wiederum den Kaiser. Jetzt musste der Kaiser reagieren. Der Kaiser berief darum einen Reichstag ein und Luther wurde zitiert. Er müsse erscheinen vor dem Kaiser und den Stellvertretern der Kirche, also Kaiser und Papst, die beiden großen Mächte. Der Kaiser stand in jener Zeit für die Macht in der Welt. Die Kirche stand für die Macht über das Himmlische, über das Jenseitige. Also die beiden großen Mächte, und vor diesen musste dieser eine Mann, Martin Luther, sich verantworten. 17. 18. April 1521, vor Kaiser und Reich und Vertretern der Kirche. Am 17. begann das Verhör, ein Stapel von Büchern lag auf einem Tisch und dann wurde Luther gefragt: Luther, habt ihr diese Schriften geschrieben? Wenn ja, wollt ihr sie widerrufen oder bestätigen? Und darauf hat Luther zunächst gesagt, er bitte um Bedenkzeit bis auf den nächsten Tag. Und am 18. April gab er dann diese Antwort. Und dieses wird immer wieder zitiert zu werden. Die Antwort auf die Frage, ob er widerrufen wolle. wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überwunden werde, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien, sind dem alles am Tage ist, dass sie öfter geirrt und sich selber widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Wort Gottes. Daher kann ich und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Das war das Entscheidende, was er hier sagte. Ich bin durch die Heilige Schrift überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Wort Gottes. Und eine andere Autorität kann ich nicht anerkennen. Und diese beiden Aussagen, eben die Schrift, die ist es, die mein Gewissen bestimmt und die mich bindet. Diese beiden Tatsachen, diese führten zur Reformation. Und wo Leute das kapierten, dort konnten sie nicht anders, als genauso zu reagieren. Nur was die Schrift sagt. Da ist unser Gewissen überwunden und durch dieses Wort, dieses geschriebene Wort, sind wir gebunden. Gebunden an den, der dieses Wort gesprochen hat, an den lebendigen Gott. Gebunden. Die Reformation war eine Bibelerweckung, entsprechend, eine Bibelerweckung. Und darum wurde alsbald die Bibel übersetzt in die Volkssprachen. Ihr wisst ja, was Deutsch bedeutet, oder? Ihr wisst's. Nee, schon wieder vergessen. Ja, ich vergesse das sehr schnell. Das heißt Volks, also Deut oder Diet. Das ist ein Volk. Es gibt auch den Namen Diethelm, Diethelm, Diet. Das ist das Wort für Volk. Und das ist im Gegensatz zur gelehrten Sprache Latein die Sprache des Volkes. Und das war in Deutschland eben das, die Volkssprache. Das ist das, was sie eben Deutsch nennen. Ja. Und sie wurden dann auch sehr bald übersetzt in die skandinavischen Sprachen und vorher noch ins Englische, ins Französische, Italienisch. Und so begann das Volk, die Bibel zu lesen. Und das führte zur wohl größten Erweckung seit den Tagen der Apostel. Eine Bibelerweckung. Und so schauen wir uns die Kernaussage vom Reichstag noch einmal näher an. Luther lässt nur eine Autorität gelten, nur eine, nämlich die Bibel. Und der müssen alle sich beugen, an der müssen alle sich messen lassen. Und ansonsten nichts und niemandem. An keinen Traditionen, an keinen kirchlichen Würdenträger, an keinen Papst, an niemanden. Das hatte Luther in den 95 Thesen schon angedeutet, aber dort war noch nichts klar ausgesprochen und erklärt, sondern nur dieser kurze Satz: Der wahre Schatz der Kirche ist das Evangelium. Und wir können das Evangelium als die Summe von all dem bezeichnen, was Gott in der Bibel uns Menschen sagt. Der wahre Schatz der Kirche ist das Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Aber diese Thesen, die waren eben von einem Theologen auf Latein, lateinisch geschrieben für Berufskollegen, Grundlage einer Disputation. Aber er hat eben sehr schnell und sehr bald, schon im Jahr 1518, seine erste deutsche Schrift für das Volk geschrieben, den Sermon. Es war auch nicht deutsch, es ist ein Sermon. Ja, die Engländer, Englischsprachigen wissen es. Sermo, lateinisch Sermo, ist eine Rede. Sermo, Sermonis, Sermon vom Ablass und der Gnade. Und eben auf Deutsch. 18 Thesen listet er da auf. Und dort steht, im Abschluss, nachdem er diese Thesen alle aufgelistet hat, fasst er zusammen, was er da damit sagen will. An diesen Punkten habe ich keinen Zweifel. Warum keinen Zweifel? An diesen Punkten habe ich keinen Zweifel. Sie sind hinlänglich in der Schrift begründet. In der Schrift begründet und hinlänglich. Das heißt, nur die Schrift und die Schrift genügt. Hinlänglich. Genügt. Nur die Schrift und die Schrift genügt. Was die Schrift sagt, ist verbindlich. Es genügt. Mehr muss man nicht wissen. Und so fährt Luther fort. Also ich lese noch einmal, an diesen Punkten habe ich keinen Zweifel und sie sind hinlänglich in der Schrift begründet. Darum soll auch ihr keinen Zweifel haben. Deutsch, fürs Volk geschrieben. Lasst die scholastischen Doktoren Scholastiker sein. Die Doktoren Scholastikers mögen Scholastiker sein, so viel sie wollen. Die mögen reden, was sie wollen. Die Schrift genügt. Ein Wort zu eben Scholastik. Und die Scholastiker, die Scholastik, das war die Philosophie, die im Mittelalter in den Klöstern gelehrt wurde und ab dem 13. Jahrhundert in den Universitäten gelehrt wurde. Und sie hatte eine gute Absicht, sie ist auch gar nicht dumm, die scholastische Philosophie, sogar sehr intelligent. Aber und sie diente dazu, sie wollte nichts anderes tun, als der Theologie dienen. Aber sie war inzwischen eben ein Werkzeug geworden des Papstes und so musste dieses Denken dem Papsttum dienen. Und darum sagt eben Luther, die Scholastiker mögen reden, was sie wollen. Die Schrift genügt. Die Schrift genügt. Hinlänglich in der Schrift begründet. Und dieser Ausdruck, der enthält eben die Sprengkraft, die die katholische Kirche ins Wanken brachte. Und in mehreren Ländern Europas die Christenheit wegsprengte von der Kirche zu Rom. Hinlänglich in der Schrift begründet. Das war eine offene Herausforderung an das Selbstverständnis der unumschränkt herrschenden Papstkirche. Es war eine Herausforderung an das ganze Denksystem der römisch-katholischen Kirche, die zwar von der Bibel immer sagte, die Bibel ist Gottes Wort, aber zwei Dinge gesellen sich zur Bibel und die müssen da sein, damit man die Bibel recht verstehen kann. Erstens die Traditionen. Zweitens das Lehramt der Kirche. Das heißt, das, was die Kirche schon immer gemacht hat, ist richtig allein deshalb, weil die Kirche es so gemacht hat, Traditionen. Und zweitens das Lehramt der Kirche. Die Kirche urteilt darüber, was rechter Glaube sei und nicht. Wenn jetzt alle anfangen, die Bibel zu lesen, dann merken Sie, die Kirche urteilt anders als, und das Lehramt urteilt anders, als die Bibel es sagt. Es war also eine offene Herausforderung an die Position, an die Macht der Kirche. Nun, Luther hat sein Schriftverständnis verteidigt und begründet in einer von ihm, auch 1520, verfassten Schrift, Grund und Ursach aller Artikel. Und dort antwortet er eben auf das, was der Papst mit seiner Bannandrohungsbulle dem Luther alles vorgeworfen hat und ihm als Ketzerei ausgelegt hatte. Einige Stellen aus dieser Schrift. Er sagt von der Bibel, dass sie, die Bibel, dass sie durch sich selbst ganz gewiss ist. Denkt einmal über diesen Satz nach. Die Bibel ist durch sich selbst ganz gewiss. Die Bibel bestätigt sich selbst. Nun, das ginge nicht, wenn es eine menschliche Schrift wäre. Also wenn du irgendetwas schreibst und man in Frage stellt, ja, ich habe es geschrieben, und weil ich es geschrieben habe, ist es wahr. Das geht natürlich nicht. Aber weil es Gottes Wort ist, wer will denn Gott und sein Wort bestätigen? Der müsste ja größer sein als Gott, oder? Also die Bibel ist durch sich selbst ganz gewiss. Dann zweitens, ganz leicht zugänglich, also verstehbar. Drittens, ganz offen. Wenn man sie liest, es sind Worte, die wir verstehen. Ganz offen. Ihr eigener Ausleger. Viertens. Die alles von allen prüft, richtet und erleuchtet. Also die Bibel richtet alles. Die Bibel prüft alles. Und Luther fährt dann fort an dieser Stelle, wie auch in Psalm 118 geschrieben ist. Nun ist es so, er zitiert aus der Vulgata und die Vulgata hat als Psalm 119 Psalm 118. Die Septuaginta zählt ab Psalm 10 die Psalmen anders. Der Inhalt ist der gleiche. Und das liegt daran, dass in der Septuaginta Psalmen 9 und 10 ein Psalm sind. Und irgendwann einmal, ich glaube so in den 140ern, dort teilt man einen Psalm in zwei und dann ist am Schluss wieder bei 150. Und deshalb eben die Vulgata, Psalm 118 ist der Psalm 119. Und dort steht im 130. Vers, auf den bezieht sich Luther, Psalm 119, 130, die Eröffnung deines Wortes erleuchtet. Die Eröffnung oder das Öffnen oder die Öffnung deines Wortes erleuchtet. Und er sagt dazu Folgendes, wie auch im Psalm 118 geschrieben steht, die Offenbarung oder wie das Hebräische eigentlich sagt, das Offene oder der Eingang deiner Worte erleuchtet. Petach steht dort tatsächlich, Petach debarim ja'ir. Petach. Haben Sie auch schon gehört, das Wort Petach? Ich glaube, einer der ersten Kibbutze, die gegründet wurden, wie hieß die? Niemandem bekannt. Petach Tikva, Pforte der Hoffnung. Das ist ein Zitat aus Hosea 2. Also Petach, das ist das Auftun, das Aufgehen, die Eröffnung, die Pforte. Also, die Offenbarung oder wie das Hebräische eigentlich sagt, das Offene oder der Eingang deiner Worte erleuchtet und gibt Erkenntnis den Kleinen. Hier verleiht er ganz, ganz klar Erleuchtung und lehrt, dass Erkenntnis allein durch die Worte Gottes verliehen wird. Gleich wie durch eine Tür oder eine Öffnung oder ein erstes Prinzip, wie man sagt, von dem aus der anfangen muss, der zum Licht und zur Erkenntnis gelangen will. Und das, was Luther in dieser Schrift sagt, ein Schweizer Theologe, Bernhard Rothen, hat ein Buch geschrieben vor etlichen Jahren, Die Klarheit der Schrift. Und er sagt eben zu diesen Formulierungen Luthers, diese assertorischen, also diese bestätigenden Sätze Luthers, sind die erste Formulierung dessen, was dann als das protestantische Schriftprinzip in die dogmatischen Lehrbücher der evangelischen Kirchen eingegangen ist. Das reformatorische oder protestantische Schriftprinzip. Die Schrift genügt, die Schrift ist klar, die Schrift ist es, die alles richtet und jeder muss sich von der Schrift richten lassen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.